Genau, also ich bin hier, um mein Buch vorzustellen und ich hoffe, dass ich damit auch Jurek vorstelle. Ein Mensch, der mir sehr wichtig war, der mich sehr beeinflusst hat, von dem ich ganz viel gelernt habe, mit dem mich eine Freundschaft verbunden hat, die vielleicht auf ersten Blick ein bisschen eine merkwürdige Freundschaft war. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 18 Jahre alt und er fast 80, also es waren so 60 Jahre zwischen uns. Und trotzdem, er hatte ein ganz, ganz anderes Leben als mein Leben und trotzdem habe ich wahnsinnig viel von ihm gelernt und hat uns sehr, sehr viel verbunden. Also es geht um Jureks Leben und es ist insofern eine wahre Geschichte, also kein Roman, nicht ausgedacht, aber gleichzeitig ist es auch eine Geschichte darüber, dass es eine Vielfalt von Wahrheiten gibt. Vor allem, wenn es um so einen Menschen geht wie Jurek, der in sehr komplizierten Zeiten gelebt hat und den verschiedene Leute verschieden gesehen haben. Also es ist eine Geschichte von unterschiedlichen Blickwinkeln auf diesen einen Menschen. Ich will jetzt aber gar nicht so unendlich viel vorab erzählen, sondern will direkt anfangen zu lesen, ganz am Anfang meines Buchs. Und der Anfang meines Buchs behandelt im Grunde ja das Ende unserer Freundschaft. Es wird behauptet, im Tod seien alle gleich, aber das ist nicht wahr. Innerhalb von einer Woche beerdige ich nun den zweiten Menschen, den ich geliebt habe. Ich kann zwar gerade nicht besonders klar denken, aber eines weiß ich doch sicher. Tod ist nicht gleich tot. Dabei waren beide schon alt, in einem normalen Alter zum Sterben. Meine Großtante starb im festen Glauben an ein Leben nach dem Tod. Sie war krank. Und als sie spürte, dass es nun bald soweit ist, verabschiedete sie sich von ihren Geschwistern, ihren Kindern und den Enkeln. Und auch ich habe mich von ihr verabschiedet. Bei meinem letzten Besuch war ihr Zimmer voller Blumen. Die Sonne schien zum Fenster herein. Ihr Mann, der sie jahrelang gepflegt hatte, saß nun ruhig an ihrem Bett. Meine Großtante war sehr gut vorbereitet. Auf ihrem Nachttisch lag eine Mappe, auf der Trauerfeier stand. Darin Lieder und ein Text, den sie für uns geschrieben hatte. Bei ihrer Beerdigung wurde er vorgelesen. Die Dorfkirche war sehr voll und der Text war schön. Ich glaube, der Tod meiner Großtante war das, was man einen würdevollen Tod nennt. Jurek starb auf dem Fußboden seines Badezimmers. Und die alte Frau mit der Wollmütze sagt, er sei ermordet worden. Sie habe ihn selbst gefunden. 20 Stunden nach seinem Tod in einer Lache aus getrocknetem Blut liegend. Wir stehen vor der Kapelle auf dem evangelisch-augsburgischen Friedhof von Warschau. Es ist ein grauer Tag Anfang März, die Bäume sind kahl und es liegt Schnee. Kein schöner weißer Schnee, sondern eine bräunliche Pampe, die sich vollgesogen hat mit Schlamm. Der Boden ist nicht gefroren, es ist nicht frostig, nur nass und kalt. Ich stehe seit über einer halben Stunde hier, denn ich wusste nicht, wann die Beerdigung beginnt. Ja, ich bin nicht einmal sicher, ob ich wirklich auf dem richtigen Friedhof bin. Ich bin einfach nach Warschau geflogen, nach diesem Anruf. Und ich bin auf den evangelischen Friedhof gekommen, weil mir gesagt wurde, die Beerdigung werde wahrscheinlich hier stattfinden. Jerzy Gronowski, genannt Jurek, war nicht evangelisch. Er hatte den Glauben an Gott längst verloren. Er war aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und wenn man in Polen nicht katholisch ist, dann ist es nicht so leicht, einen Platz zu finden für ein Grab. Ich habe gewartet und schließlich diese Frau mit der Frauenwollmütze angesprochen, die genau wie ich schon eine Zeit lang vor der Friedhofskapelle stand. Sie sagt, sie wolle auch zur Beerdigung von Jerzy Gronowski. Und dann sagt sie, diese Art zu sterben hat niemand verdient, auch Herr Gronowski nicht. Es ist also wahr, ich hatte noch gehofft, dass alles ein Missverständnis ist, dass er ganz normal gestorben ist, mein Freund Jurek, dass die Grausamkeit, der Jurek einst entkommen ist, ihn nicht wieder eingeholt hat nach so vielen Jahren. Mir steigen die Tränen in die Augen. Die Frau redet weiter, erzählt ausschweifend. Zweimal in der Woche habe sie seine Wohnung geputzt, gekocht und eingekauft. Denn er habe ja niemanden gehabt. Man dürfe ja nichts Schlechtes sagen über einen Toten. Aber ein einfacher Mensch sei er nicht gewesen, dieser Herr Ronowski. Ständig unzufrieden mit dem Essen. Nicht mal einen Schlüssel für die Wohnung habe er geben wollen. So misstrauisch sei er gewesen. An jenem Morgen habe er die Tür nicht geöffnet. Sie habe gewartet, mehrere Stunden, und schließlich die Polizei gerufen. Nein, Allmächtiger, das war kein schönes Bild, sagt sie. Und es klingt Mitleid aus ihrer Stimme. Allerdings eher Mitleid mit sich selbst, weil sie dieses ekelhafte Bild ansehen musste. Ein Mann kommt auf uns zu. Er schaut die Wollmützenfrau und mich genau an. Er registriert die Tränen in meinen Augen und fragt mich dann, ob ich Jerzy Ronowskis Enkeltochter sei. Ich sehe, dass er einen Pastorenkragen unter der dunklen Winterjacke trägt. Ich schüttle den Kopf, beiße mir auf die Unterlippe und mache den Mund nicht auf, weil ich weiß, dass ich ohnehin gerade nichts sagen kann, sondern nur weinen, und das will ich nicht vor dieser Frau. Vielleicht ist das die Schwiegertochter. Ich habe gehört, dass sein Sohn eine junge amerikanische Frau hat und die hier spricht komisches Polnisch, sagt die Frau mit der Wollmütze. Und sie mustert mich dabei, wie man ein interessantes, fremdes Objekt ansieht. Ich beginne, die Wollmützenfrau zu hassen, weil sie ständig redet, weil sie nicht trauert, weil sie mich anstarrt. Aber letztlich hasse ich sie doch nur, weil sie gesagt hat, dass es wahr sei, dass Jurek ermordet wurde. Nein, sage ich schließlich, wir waren Freunde. Und ich merke, dass es nicht leicht ist zu erklären, wer Jerzy Ronowski genau für mich war. Jurek war 60 Jahre älter als ich und Pole. Seine Jugend hatten ihm die Deutschen geraubt. Ich bin Deutsche, und als ich Jurek kennenlernte, steckte ich mitten in der geborgensten Jugend, die man sich überhaupt vorstellen kann. In einem kleinen Dorf mit netten Eltern und vielen Geschwistern. 8 Jahre ist das jetzt her. Und diese Jahre wären anders verlaufen ohne Jurek. Er hat mein Leben verändert. Und jetzt ist er tot. Ich habe ihn gefunden, das heißt, zusammen mit der Polizei. Alles voller Blut, allmächtiger Herr Pastor. Und dann diese Wunde am Kopf, sagt die Wollmützenfrau, die sich inzwischen von mir ab und dem Pastor zugewandt hat. Sie erzählt ihre Geschichte von vorn und hält es inne, als 3 weitere, dunkel gekleidete Menschen auf uns zukommen. Ein Mann, klein, eher untersetzt, Mitte 50 vielleicht. Ein ebenfalls stabil gebauter Jugendlicher, ungefähr 18. Und ein sehr dürres Mädchen, das ich trotz der dicken Make-up-Schicht auf höchstens 15 schätze. Der Mann gibt dem Pastor die Hand. Er stellt sich als Tomek Ronowski vor. Und dann schaut er mich an und meine Tränen. Ein fragender Blick ist es und irgendwie auch ein verwunderter. Ich weiß, dass das Jureks Sohn ist und dass ich ihm jetzt mein herzliches Beileid ausdrücken und ihm erklären müsste, wer ich bin. Aber all das überfordert mich. Ich halte ihm nur meine Hand hin und sage meinen Namen. Ich sehe an Tomeks Gesicht, dass er ihn noch nie gehört hat. Tomek gibt auch der Wollmützenfrau die Hand und die erzählt ihre Geschichte noch einmal. Der fehlende Schlüssel, die Tür, die Polizei, die Kacheln, das Blut. Tomek hört mit versteinerter Miene zu und stellt keine Fragen. Er trägt einen schwarzen Anzug, sein Gesicht ist faltig, die Haare schwarz mit vielen grauen Stellen. Das ist also der Sohn, über den Jurek viel sprach, aber wenig Gutes. Er weiß nichts von mir, aber ich weiß viel von ihm. Ich weiß, dass er geschieden ist von dieser Amerikanerin, dass er Trucker ist in Amerika. Ein Tunichtgut, das hat zumindest sein Vater behauptet. Wie groß sie sind, die Kinder. Auf den Bildern, die auf Jureks Nachttisch standen, waren sie noch im Kindergartenalter. Die beiden stehen stumm da und sagen kein Wort. Der Junge wird nervös. Das Mädchen stochert mit ihrer Stiefelspitze im Schneematsch herum. Sie verstehen nicht, was da auf Polnisch gesprochen wird. So einen Tod hat niemand verdient, sagt die Frau gerade zum 3. Mal. Und der Pastor sagt, dass wir ja dann hineingehen können. Ja, das war Jureks Beerdigung und es war wirklich die traurigste Beerdigung, auf der ich in meinem Leben war. Und diese Beerdigung war aus verschiedenen Gründen eine ganz besondere, besonders traurige Beerdigung. Also zum einen, weil ich einen sehr wichtigen Freund verloren habe, der wirklich mein Leben beeinflusst hatte. Also Jurek war derjenige, der mich auf die Idee gebracht hat, Polnisch zu lernen, weshalb ich jetzt in diesem Studiengang mit dem komplizierten Namen unterrichte und schon jahrelang in Polen gelebt habe und wirklich eine ganz enge Verbindung zu dem Land gekriegt habe. Und ohne Jurek wäre ich nie auf die Idee gekommen, diese Sprache zu lernen. Also das war, ich weiß noch genau, dass ich habe so damals gesagt, ja, ich sollte vielleicht Polnisch lernen wegen der Aussöhnung und weil unsere Länder sich doch besser verstehen müssen und so, als ich ihn kennengelernt habe. Und dann hat er gemeint, nein, nein, ganz andere Gründe, lernt Polnisch, um reich und berühmt zu werden. Und das war ganz, ganz typisch Jurek, weil Jurek wollte immer, dass man sein Land ernst nimmt und nicht so aus jetzt Mitleid oder weil man, er hat gesagt, wir sind ein tolles Land und wir werden uns toll entwickeln und lern Polnisch, weil du davon profitieren willst, von diesem tollen Land. Also das war so ganz typisch für seine Grundeinstellung. So. Also das hat nicht geklappt mit dem Reich und so, aber es war so eine gute Einstellung, die er grundsätzlich einfach zu solchen Sachen hatte. Genau. Dann, also dieser Freund, der wirklich so ganz entscheidend war an ein paar Punkten meines Lebens, ich habe ihn eben kennengelernt, wo ich gerade entschieden habe, was mache ich nach der Schule und so, deshalb war das ein wichtiger Punkt, der war nun tot. Und dann gab es diese verwirrenden Gerüchte, er sei ermordet worden, er sei keines natürlichen Todes gestorben. Diese Gerüchte haben sich später als unwahr herausgestellt. Also in Wirklichkeit war Jurek in seinem Badezimmer ausgerutscht, hatte sich den Kopf angeschlagen und war dann im Badezimmer verblutet, was sicher ein schrecklicher Tod ist, aber es muss ziemlich schnell gegangen sein, was dann die Ermittlungen ergeben haben sozusagen. Also er wurde dann untersucht und dass aber diese Gerüchte aufkamen und dass der Staatsanwalt auch wirklich zunächst ermittelt hat und dachte und wir alle dachten auf dieser Beerdigung noch, er sei ermordet worden, lag einfach daran, dass Jurek in den letzten Jahren seines Lebens von schrecklichen Ängsten besessen war. Also ganz oft hat er gesagt, er hat Geschichten erzählt, vor allem wenn er lang allein gewesen war und man ihn dann besucht hat, hat er erzählt, es gäbe Leute, die ihm Böses wollen, die ihn umbringen wollen. Er hat dann auch so Geschichten erzählt, dass der Nachbar über ihm Löcher in die Decke bohrt und Gas durch diese Löcher leiten will und ihn damit umbringen. Und wir haben natürlich gedacht, das sind Ängste, die aus der Zeit aus Auschwitz stammen, natürlich. Und die jetzt, wenn er alt ist, über 80 damals inzwischen, einfach wieder hochkommen. Und die so aus dem Unterbewusstsein. Aber trotzdem war dann, als er dann gefunden wurde, in dieser riesigen Blutpfütze in seinem Bad, hat dann eben die Frau, die ihm den Haushalt gemacht hat in den letzten Jahren, als er das nicht mehr selber konnte, eben diese Gerüchte der Polizei erzählt und so war das dann entstanden. Also wir haben dann alle plötzlich gedacht, vielleicht war da doch was dran. Vielleicht war das nicht nur Angst, sondern vielleicht war was an dieser Angst wirklich. Dann war die Beerdigung aber noch aus einem dritten Grund ganz besonders traurig. Und das war, weil mir erst auf der Beerdigung klar geworden ist, wie einsam Jurek war in den letzten Jahren seines Lebens. Dass er in diesen allerletzten Jahren fast niemand mehr gehabt hat. Also auf dieser Beerdigung waren nur 7 Menschen. 2 davon haben Jurek nie gekannt und diese 2 waren seine Enkelkinder. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich ganz wenig Menschen am Ende seines Lebens übrig waren in seinem Leben. Und das ist eigentlich höchst erstaunlich, weil Jurek war unglaublich charismatisch und konnte Menschen in kürzester Zeit völlig für sich einnehmen. Also es war jemand, der immer so eine ganz aufrechte Haltung hatte, also er war nicht besonders groß, so bisschen kleiner als ich noch, aber hatte immer so eine ganz aufrechte Haltung und wenn er in den Raum kam, hat man ihn sofort sozusagen gespürt und er hatte immer ganz viel Witz und einen ganz, ganz hellwachen Verstand, wollte immer mit einem diskutieren. Und um so ein bisschen zu zeigen, wie Jurek war, will ich als nächstes die Stelle vorlesen, wie ich Jurek kennengelernt habe, damals mit 18. Und in dieser Stelle kommt jetzt der erste Dialog vor, weil jetzt tritt ja Jurek auf und Jurek jetzt in Herrn Lindner. Und das ist, dass das ein Buch ist, in dem es um Dialog geht zwischen 2 Nationen, Generationen und so weiter, ist das ganz toll, wenn man es auch als Dialog lesen kann, dann bin ich da total dankbar.
Früh am Morgen klingelte es.
Nee, Moment. So. Es kommt das. Wir haben das nicht geübt, das ist alles sehr spontan. Ich lese jetzt erstmal Seite 35. Okay. Ich lese doch erstmal ich und dann kommt es. Das war zu früh. Okay. Aber genau, zu früh am Morgen. Okay. Es war im Oktober 1998. Ich war 18 Jahre alt, hatte gerade zum ersten Mal gewählt und dazu beigetragen, dass Bundeskanzler Helmut Kohl, was ich bis dahin für ein Wort hielt, abgewählt worden war. Was für mich war, als sei ein ganz alltägliches Wort wie Milch abgeschafft worden und durch ein neues, frei erfundenes Wort ersetzt worden. Ich hatte nie einen anderen Bundeskanzler erlebt. Auf die Idee, dieses Seminar in Auschwitz zu besuchen, war ich durch einen Zufall gekommen. Im Zug zwischen Ulm und Stuttgart hatte ich einen Jungen in meinem Alter kennengelernt. Wir waren ins Gespräch gekommen und hatten schließlich festgestellt, dass wir beide Journalisten werden wollten. Er erzählte, dass er bald zu einem Journalismusseminar nach Polen fahren werde und gehört habe, dass noch Plätze frei seien. Vielleicht wolle ich ja mitkommen. Ich glaube, ich habe mich damals nur angemeldet, weil der Junge mir gefiel. Er schien etwas Besonderes zu sein, aber schon während der Zugfahrt nach Polen merkte ich, dass er mich ganz schön nervte. Und dann kamen wir nach Auschwitz. Genauer gesagt in die polnische Kleinstadt Oświęcim. Wir wohnten in der Jugendbegegnungsstätte, einem gemütlichen Haus mit großen hellen Seminarräumen. Wir besichtigten das Konzentrationslager. Und dann stand eine Begegnung mit einem Zeitzeugen auf dem Programm. Ich hatte bis dahin gedacht, dass ich gut genug Bescheid wisse. Vielleicht sogar besser als gut genug. Mein Vater ist Geschichtslehrer und in den Bücherregalen meiner Eltern stehen sehr viele Bücher über das Dritte Reich. Als Kind hatte ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen und später auch Hitlers willige Vollstrecker. In der Schule hatten wir in Religion über den Holocaust gesprochen und in Geschichte über die NS-Diktatur. Und in Dachau waren wir auch gewesen. Aber als ich nun einem Menschen gegenüber saß, der 4 Jahre in Auschwitz überlebt hatte, verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte. Als 17-Jähriger war Jerzy Ronowski verhaftet worden, kurz nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen. Nicht, weil er den Besatzern Widerstand geleistet hatte, sondern weil ihn die Deutschen zur polnischen Intelligenzia rechneten.
Früh am Morgen klingelt es. Ich öffnete. Da stand ein kleiner Mann, noch kleiner als ich. Er hat nachgeprüft meine Papiere und sagte, zieh dich an und komm. Ich habe nicht gefragt, wohin, habe mich ganz locker benommen. Ich habe nichts auf dem Gewissen gehabt und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass unschuldige Menschen können verhaftet werden. Ich dachte, das sei ein Missverständnis. Es würde ein kurzes Verhör geben, alles würde sich klären. Es zeigte sich jedoch, dass es gab überhaupt kein Verhör. Sie haben mich einfach in eine Zelle gepfercht, im Gefängnis Nowy Sącz, zusammen mit 15 anderen. Gymnasiasten, Studenten, Lehrer und Priester. Und fast all diese Leute hatten keine Ahnung, worum es sich überhaupt handelte. Nach ungefähr 2 Monaten brachten sie uns nach Tarnów. Auf offenem Lastwagen mit immer 2 Wachen von SS und 30 Häftlingen. Das war also eigentlich schlecht organisiert. Denn wenn wir uns alle gestürzt hätten auf die Wachen, hätten wir fliehen können. Aber wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und konnten uns gar nicht vorstellen, dass es schlimmer wird als im Gefängnis von Nowy Sącz und haben immer gehofft, dass es gibt irgendeinen Prozess, wo wir die Chance hatten, unsere Unschuld zu beweisen. In Tarnów wurden wir dann wieder in Zellen gestopft, die schon völlig überfüllt waren und wo die Zustände noch schlimmer waren. Sehr wenig Essen und extrem schlechte Luft. Deshalb war es eine Art Erleichterung, als wir nach ein paar Wochen in einen Zug verfrachtet wurden, der nach Westen fuhr. Wir dachten, wir werden nach Deutschland gefahren, für irgendwelche Arbeiten, zum Beispiel in der Landwirtschaft, und waren sicher, dass das alles besser ist als Gefängnis. Wir erreichten einen Bahnhof, auf dem der deutsche Ortsname Auschwitz stand, der mir überhaupt kein Begriff war. Ein Kollege sagte, dass das eigentlich ein polnischer Ort ist, Oświęcim. Im Juni 1940 war das. Es war der allererste Transport nach Auschwitz überhaupt. Und wir wurden schon empfangen mit Schlägen von einer Mannschaft, über die wir erst dachten, das seien deutsche Matrosen. Denn sie hatten komische gestreifte Uniformen. Uns wurde gesagt, mit Übersetzung, dass dies das Konzentrationslager Auschwitz ist und dass es hier nur einen Ausgang gibt, durch Schornstein. Und da war ich nicht mehr Jerzy, sondern Schutzhäftling Pole Nummer 227.
Der alte Herr erzählte über das Lager traurige, grausame Geschichten. Aber in jeder der Geschichten war auch ein Funken Hoffnung. Sie handelten davon, wie er einem Verhungernden sein Brot zuschob, weil er im Kälberstall des Lagerkommandanten arbeitete und für sich selbst dort Kraftfutter abzweigen konnte. Und von einem Kameraden, der sich im letzten Moment vor der Erschießung retten konnte, indem er vorgab, Maler zu sein und ganz besonders interessante Züge im Gesicht eines SS-Mannes entdeckt zu haben. Herr Ronowski sagte, dass wir Fragen stellen sollten, alles, was uns durch den Kopf ging, ganz ohne Scheu. Warum erzählen Sie nur Geschichten, die gut ausgehen?
Mein Fräulein, zwei Gründe. Erstens, wenn Sie nicht gut ausgegangen wären, könnte ich Sie nicht erzählen. Und zweitens, ihr seid jung. Ich will euch nicht den Glauben nehmen.
Sie waren selbst ganz genauso alt, als Sie diese schrecklichen Dinge erlebt haben.
Eben.
Das war unsere erste Diskussion. Und ich glaube, meine Stichelei hat ihn amüsiert. Ich stellte sehr viele Fragen. Eine Stunde war für das Gespräch angesetzt. Wir redeten mehr als drei. Und als die Putzfrauen kamen, gingen wir zusammen zum Abendessen in die Kantine der Jugendbegegnungsstätte. Mich beeindruckte die Kraft, die dieser alte Mann ausstrahlte. Da war etwas sehr Junges in seinem Blick. Etwas Waches, Warmes und ein bisschen Listiges. Natürlich war nicht nur ich fasziniert. Am Anfang des Abends saß eine ganze Gruppe junger Leute um Herrn Ronowski herum. Wir sprachen nicht nur über Auschwitz, sondern über alles Mögliche, über unsere Zukunftspläne und über Altbundeskanzler Helmut Kohl. Am Ende waren nur noch Jurek und ich übrig, und als wir einander um 3:30 eine gute Nacht wünschten, hatte ich auf einer Papierserviette seine Anschrift in Warschau notiert. Ein paar Wochen später habe ich Jurek geschrieben, dass ich ihn gern nach Deutschland einladen würde. Er könne im Haus meiner Eltern wohnen und ich würde Vorträge in den Schulen der Umgebung organisieren. Ich schrieb, dass ich beeindruckt von ihm sei. Er rief an und sagte, danke für den Liebesbrief. Dann machte er sich darüber lustig, dass ich einen polnischen Rentner als Schwarzarbeiter anwerben wolle zu einem Urlaub in Deutschland, in dem er schuften müsse. Er genoss es, mich verlegen zu machen. Ja, das war meine erste Begegnung mit Jurek und der Beginn unserer Freundschaft. Und er ist dann wirklich nach Deutschland gekommen. Und er hat auch wirklich insofern geschuftet, dass er in allen Schulen der Umgebung erzählt hat. Und er hat das nicht nur gern gemacht letztlich, sondern er hat es auch wahnsinnig gut gemacht. Also Jurek war ein Mensch, der unglaublich lebendig erzählen konnte und der wirklich Menschen durch Erzählen lebendig machen konnte. Also zum Beispiel hat der ganz oft von einem Kameraden erzählt, der so ein ganz großer, dünner, Wojtek hieß der, der hat immer gemeint, ja, der war so fast 2 Meter und hatte vor Hochsprung eine gute Statur, aber fürs KZ hatte er eine sehr schlechte Statur, weil er immer, immer Hunger hatte. Und diesen langen, dünnen Körper, der war einfach völlig ausgezehrt. Und wenn er dann erzählt hat, wie der versucht hat, Essen zu organisieren in der Lagerküche und so, dann hat er sich wirklich in seinen ganzen Bewegungen, also er hat dann erzählt, wie Wojtek dann wegrannte und so mit dem Essen, Und plötzlich hat er sich in seinen ganzen Bewegungen fast verwandelt in diesen Wojtek. Dabei war Jurek klein und dann im Alter auch eher ein bisschen dick und so, aber da plötzlich war dieser große, schlaksige Riese geradezu vor allem. Also das war ganz beeindruckend. Und er hatte eben Gestik und Mimik und so weiter und hat es damit wirklich geschafft, diese Schulklassen auch zu gewinnen. Und es war nicht so einfach, weil als ich da gesagt habe, so ich bringe in den Geschichtsunterricht einen KZ-Überlebenden mit, habe ich mich nicht unbedingt beliebt gemacht bei meinen Mitschülern. Also es war dann so, ja, ich will mich da einschleimen und ich bin ja die Oberstreberin und so weiter und ein waschechter KZ-Überlebender, wow und so. Also es war nicht so, es war wirklich nicht, ich habe mich nicht beliebt gemacht, aber er hat irgendwie, er kam dahin und hat sich wirklich erstmal die Klasse angeguckt, hat sich ruhig hingesetzt, hat kurz geguckt, stand auf, war völlig präsent und hat angefangen zu erzählen, aber eben nicht sofort vom KZ, sondern hat erstmal erzählt von der Zeit, wo er als Pfadfinder aktiv war, so bevor er verhaftet wurde. Und hat damit deutlich gemacht, hat erzählt, wie er dann so Skilager im Schnee in Zelten übernachtet hat mit anderen Jugendlichen. Also er hat da so eine Gruppe von 20 Pfadfindern geleitet. Und was das für eine Atmosphäre war und gleichzeitig von seiner Familie erzählt, wie er eigentlich ganz behütet aufgewachsen ist und so weiter. Und damit hat er eigentlich gezeigt, also damit waren die Geschichten über das KZ dann viel besser verständlich, weil die Jugendlichen erstmal sich mit ihm identifiziert haben und verstanden haben, der hat gar nicht so anders gelebt als wir. Und dann dieses schreckliche Grauen, also er konnte einfach... Ja, er konnte die wirklich faszinieren und die zum wirklichen Zuhören zu bringen und auch zum Nachfragen zu bringen. Auch dadurch, dass er wirklich auf jede Frage versucht hat zu antworten. Und ich glaube, das war ganz wichtig. Ich habe ihn dann öfters in Schulklassen begleitet, zum einen bei diesem Besuch, aber auch später noch manchmal. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, das, was so unsere erste Diskussion war, das war wirklich wahr. Seine Geschichten hatten immer ein bisschen Hoffnung. Das waren Geschichten über eine schreckliche Zeit, diese 4 Jahre im KZ, aber er hat immer Geschichten erzählt, in denen auch irgendwas Gutes vorkam, in denen es auch um Kameradschaft ging, darum, wie der eine dem anderen geholfen hat. Also es waren immer Geschichten, wo so ein bisschen Hoffnung war, an der man sich auch festhalten konnte. Und mit dieser Art zu erzählen und auch auf Fragen einzugehen, hat er sehr schnell sehr viele Fans gewonnen. Und zwar Fans ganz unterschiedlicher Generationen. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, warum hat er so eine große Ausstrahlung auf all diese Deutschen, auch mich. Und habe gemerkt, es ist verschieden in den unterschiedlichen Generationen. Also in der Generation meiner Großeltern, glaube ich, dass es ganz viel darum ging, ihm Sachen auch ein Stück weit zu beichten oder zu berichten. Also ich habe zum Beispiel einen Großonkel, der war als junger Soldat bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands dabei. Das ist für die Polen ein riesiges Trauma. Da sind unglaublich viele Menschen gestorben und die polnische Hauptstadt wurde einfach dem Erdboden gleich gemacht nach der Niederschlagung dieses Aufstands. Und mein Großonkel hat als Soldat dabei mitgewirkt und ist dann diesem Jurek begegnet und hatte davon nie erzählt vor mir und hat plötzlich angefangen zu erzählen und zu weinen und zu erzählen und zu erzählen. Und Jurek hat ihm einfach zugehört und hat nachgefragt und hat gefragt, wo er genau war und hat ihn am Ende nach Warschau eingeladen. Gesagt, kommen Sie mal, ich kann Sie sogar mit Leuten zusammenbringen, die da auch gekämpft haben auf der anderen Seite. Ein paar von denen leben noch so. Und diese Offenheit, das war für diese Generation ganz wichtig, weil es so eine Form von, ja, von Vergebung oder von Zuhören oder von Versöhnung war. Dann hat er auch in der Generation meiner Eltern viele Fans gewonnen. Und da hatte ich das Gefühl, dass es oft... Zum Beispiel bei meinem Vater, ganz konkret, darüber schreibe ich auch in dem Buch, dass es dem wahnsinnig wichtig war, mal mit jemand von der Generation über die Zeit zu reden. Weil zum Beispiel in der Familie meines Vaters herrschte eigentlich Schweigen über diese Zeit. Es wurde da eigentlich nicht darüber geredet. Und er hat immer versucht, wirklich rauszukriegen, was seine Mutter genau gemacht hat in dieser Zeit. Und sie hat es ihm nie erzählt. Also er wusste... Die war eine Nazi-Mitläuferin und hat sich daran sehr gerieben. Es gab Zeiten mit ganz schlimmen Konflikten, wo er nicht mit ihr geredet hat und auch mit seinem Vater Konflikte hatte. Aber über viele, viele Jahre hinweg hat er immer versucht, sie zum Reden zu bringen. Hat er wirklich zu jedem Geburtstag ein Buch über das Dritte Reich geschenkt. Als meine Oma gestorben ist, hatte die eine der bestsortiertesten Antifa-Bibliotheken, die man sich vorstellen kann. Also wirklich. Und meine Großmutter hat diese Bücher alle gelesen und hat dann gesagt, ja, interessant. Oder hat gesagt, ja, das war auch ein schweres Leben. Aber hat nie angefangen zu erzählen. Also ich bin sicher, dass meine Großmutter sehr kritisch reflektiert hat, irgendwo zwischendrin, was sie damals gemacht hat. Ich glaube das, aber sie hat nie den Schritt geschafft, darüber wirklich zu reden. Und für meinen Vater war es eben ganz wichtig, dass da jemand ist, der mit ihm ganz offen redet und mit dem er Stunden und Stunden lang, also mein Vater ist so, ja, ein bisschen diese 68er-Generation und hat sich an diesem Thema völlig aufgerieben und hat ganz viel lokalgeschichtliche Forschung über Zwangsarbeiter gemacht und so. Und das ist ihm ganz wichtig. Und dann da jemand zu haben, der mit ihm redet über diese Ereignisse. Und der hat auch die Bänder aufgenommen, aus denen ich jetzt hier wörtlich zitiere, mit Jurek dann. Also Jurek hat ihm auch sehr viel erzählt. Dann für meine Generation, da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt, warum er da so gewirkt hat. Ich glaube, das ist, weil er so tabufrei irgendwie über die Zeit geredet hat. Und auch ein Stück weit, kann man vielleicht sagen, ohne Floskeln. Weil ich glaube, meine Generation hat ganz oft, also wir haben das Gefühl, das ist wichtig irgendwie, aber gleichzeitig, also ich kann nur für mich reden und für die, mit denen ich darüber gesprochen habe, aber ich glaube, oft haben wir auch das Gefühl, dass man in zu viele Fettnäpfchen treten kann, dass man ganz bestimmte, ein bisschen floskelhafte Formulierungen immer wiederholt, ohne richtig darüber nachgedacht zu haben und dass man nicht eine offene Debatte, ein offenes Gespräch darüber führen kann. Und da war Jurek irgendwie anders. Also er hat einfach sehr zu offenen Fragen angeregt. Ja, wie viele Fans Jurek hatte, habe ich aber erst sehr viel später erfahren, nämlich nach seinem Tod, nach dieser traurigen Beerdigung, wo kaum jemand war. Als ich einen Nachruf veröffentlicht habe dann auf Jurek, der ist in der Süddeutschen Zeitung damals erschienen, also die Geschichte unserer Freundschaft habe ich beschrieben und ich habe plötzlich unglaublich viele Briefe gekriegt, aus ganz Deutschland, von ganz verschiedenen Leuten. Und das Krasse daran war, sehr viele von diesen Briefen kamen von Leuten, die Jurek kannten, die selber ihm begegnet waren. Denn Jurek hat ja nicht nur mir von Auschwitz erzählt und meinen Klassenkameraden, sondern Jurek hat 40 Jahre seines Lebens dem gewidmet, ab Mitte der 60er Jahre, mit deutschen Jugendlichen über die vier schlimmsten Jahre seines Lebens zu reden, also über Auschwitz zu reden und die Zeit dort. Und in diesen Briefen, das war unheimlich spannend, die zu lesen, das waren von ganz verschiedenen Leuten. Also jemand hier aus der Gegend, ich weiß nicht mehr genau aus welcher Stadt, aber der mit der Gewerkschaftsjugend 1971 dahin kam, ein Arbeiter. Dann ein Geschichtsprofessor aus den USA, der irgendwie auch mal mit Jurek zu tun hat. Also ganz, ganz, ganz verschiedene Menschen, die alle gesagt haben, dieser Mann war interessant und dieser Mann hat mich fasziniert. Manche hatten ihn nur einmal getroffen, manche hatten ihn dann noch besucht und mehrmals getroffen. Also er hat immer diese Leute auch ziemlich offen, hat sich eingeladen. Aber für all diese Leute hatte er irgendwie was Prägendes. Und ich habe einfach angefangen, darüber nachzudenken, warum Jurek so oft und so viel und immer wieder über diese Zeit erzählt hat. Und habe angefangen, eine Spurensuche aufzunehmen und eben versucht, das zu verstehen, warum hat er all diesen Menschen von dieser Zeit erzählt, warum war ihm das so wichtig, aber warum hat er gleichzeitig, das ist vielleicht das schwere Erklärliche, seinem eigenen Sohn, das wusste ich seit der Beerdigung, nie von dieser Zeit erzählt. Also Jureks einziger Sohn Tomek wusste, mein Vater war in Auschwitz, aber die hatten da nie drüber geredet, er kannte keine einzige Geschichte und ich habe es mal ausgerechnet, 10.000 Deutsche kannten diese Geschichten und sein eigener Sohn nicht. Also ganz. Und solche Fragen wollte ich beantworten und das habe ich versucht, in einer Spurensuche, die in dem Buch dokumentiert ist, zu machen. Ich mag jetzt aus dieser Spurensuche was vorlesen und zwar ein Stück, in dem Jurek nicht nur ein Zeitzeuge war, was er 40 Jahre lang war, sondern eben auch ein Zeuge vor Gericht. Und zwar im dritten Auschwitz-Prozess. Der ging gegen zwei Kapos, also gegen diese komischen Männer in den gestreiften Anzügen, die sie da schon erwartet haben. Und daraus lese ich jetzt weiter vor. Das Kapitel heißt Der Rechtsstaat. Mehr als 20 Jahre, nachdem er befreit wurde, hat Jurek vor Gericht ausgesagt. Das war im März 1968 beim dritten Frankfurter Auschwitz-Prozess. Auf der Anklagebank saßen damals zwei besonders brutale Kapos. Bernhard Honitz und Josef Winde, genannt Jupp. Deutsche Kleinkriminelle, die als Funktionshäftlinge in Auschwitz zu Massenmördern geworden waren. Ich habe mit Jurek immer wieder über diese Ereignisse gesprochen. Jurek, warum fand dieser Prozess nicht früher statt?
Weil die deutsche Seite doch hatte gar keine Beweise.
Keine Beweise dafür, dass in Auschwitz gemordet wurde?
Ja, weil meiste Beweise waren doch in Polen. Da waren sie auch gesammelt von polnischen Behörden. Aber Polen war kommunistisch und westdeutsche Demokraten konnten doch nicht zusammenarbeiten mit bösen kommunistischen Behörden. So war die Logik damals. Und weil die Bundesrepublik ein Rechtsstaat war und Polen nicht, sind ganze Mörder von Auschwitz in Westdeutschland gemütlich rumspaziert bis in die 60er Jahre.
Um die Unterlagen des Prozesses einzusehen, muss ich nach Wiesbaden reisen. Dort im hessischen Hauptstaatsarchiv lagern die Akten der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Vor dem Zugfenster ziehen kahle Rebstöcke vorbei. Ein grauer Morgen Ende November. Es ist schon 9 Uhr, aber wegen des Nebels noch immer düster. Um diese Jahreszeit sollte man kein Buch über Auschwitz schreiben. In Mainz muss ich umsteigen. Die S-Bahn lässt ziemlich lang auf sich warten. Ich ziehe meinen Schal über die Nase. Mit mir wartet eine Gruppe lärmender Kinder. Vorschulausflug, vermute ich. Zwei Erzieherinnen kreisen um ihre Herde wie Hirtenhunde. Ein kleiner Junge zieht ein Mädchen an den Haaren. Sie schubst ihn, er heult los. Zwei andere Mädchen üben sich im Auf-ein-Bein-Hüpfen. Es ist komisch, dazustehen und den Kindern zuzuschauen. Sie sind wahrscheinlich auf dem Weg zum Zoo, ins Kindertheater oder vielleicht in irgendein Dinosauriermuseum. Ich bin auf dem Weg, um Jureks Aussage einzusehen. Eine Aussage, die verbunden ist mit einer Geschichte aus Auschwitz, die sich nun in meinen Kopf drängt. Ich gehe instinktiv ein paar Schritte weg von den Kindern. Ich will an diese Erzählung Jureks nicht denken, wenn Kinder in der Nähe sind. Dabei fällt sie mir doch nur ein, weil Kinder in der Nähe sind.
Im Frühjahr 1944 gab es eine Zeit, da war der Block 27, auf dem ich Schreiber war, überhaupt nicht belegt, bis dann plötzlich an einem Tag über 200 Kinder in den Block geführt wurden. Niemand hatte mich darüber informiert, dass mein Block wieder belegt werden sollte, noch dazu mit Kindern. Es waren ungarische Jungs, alle im Alter zwischen 4,5 und 12 Jahren und Zwillinge. Damals kamen Transporte mit Juden aus Ungarn ins Lager, ununterbrochen. Die meisten wurden direkt geschickt ins Gas. Von einem Teil der Transporte sammelten die Ärzte und die Funktionäre, die Selektion an der Rampe gemacht hatten, Zwillinge für pseudomedizinische Experimente zusammen. Das waren meine Zwillinge. Die Kinder wurden mir einfach gebracht und kurz danach kam ein SS-Offizier. Er fragte mich nach der genauen Belegzahl des Blocks und nach dem Zustand der Kinder. Und ich sagte, dass ein paar Kinder ganz offensichtlich krank seien, nicht gefährlich. Normale Kinderkrankheiten nur. Sofort wurde eine Blocksperre verhängt. Das heißt, die Kinder durften gar nicht mehr verlassen den Block. Ich habe zuerst nicht gewusst, dass die Kinder von der SS für Experimente bestimmt sind. Aber dann habe ich erfahren von meinem Kollegen, dass der Offizier der SS-Arzt Mengele ist. Dann haben wir uns schon so alles gedacht, weil wir doch wussten, dass Mengele in Auschwitz dafür da ist, brutale Experimente zu machen. Alte, erfahrene Häftlinge wussten das alle. Zusammen mit meinen Kollegen habe ich dann beraten, wie man die Kinder beschützen kann. und wir haben schnell bemerkt, dass Mengele sich sehr ärgert, wenn sie krank sind, weil er sie dann nicht nutzen kann, weil bei kranken Kindern die Ergebnisse von den Experimenten überhaupt nicht stimmen. Und so haben wir beschlossen, die Kinder immer wieder anzustecken mit ganzen Kinderkrankheiten. Wenn ein Kind krank war, mit Masern, dann haben wir es gelegt zwischen gesunde Kinder, sodass fast alle Kinder ständig waren ein bisschen krank. Mengele konnte sie überhaupt nicht brauchen. Ich glaube, sie haben mich sehr gemocht, die Kinder. Ich habe auch versucht, zusätzliches Essen zu organisieren über meine Kontakte zu alten Kollegen aus dem ersten Transport, die jetzt arbeiteten in der Lagerküche. Keine Kapos durften rein in mein Block. Ich habe versucht, fernzuhalten, alle diese Kriminellen, die schlagen und morden. Solange ich dort war, konnte ich verhindern, dass Kinder getötet wurden. Es ist nur einmal etwas passiert, als Mengele kam zur Visite. Da hat er mitgebracht den Lagerkapo Jupp Windeck. Der rannte dann durch den Block und brüllte: Ruhe, stillgestanden! Obwohl die Kinder doch gar nicht verstanden, diese Befehle. Und ich habe meinen Assistenten ein Zeichen gemacht, dass er den anderen sagt, sie müssen ruhig sein und stilllegen in den Buchsen. Aber ein kleiner Junge, ganz kleiner Junge, vielleicht 4,5, hat nicht zugehört und immer weiter geredet mit seinem Nachbarn. Und Jupp wurde so wütend, dass er nahm eine große, schwere Porzellitschüssel und die hat er geschmissen aus einem Meter Entfernung auf den Kopf vom Kind. Der Schädel des Jungen zersprang und sein Gehirn spritzte in alle Richtungen.
Ich konnte diese Geschichte nicht ertragen. Bis heute kann ich es nicht. Ich glaube, es war die schlimmste Geschichte, die Jurek erzählt hat. Ich bin sicher, dass Jurek wusste, wie unerträglich diese Geschichte ist. Er hat sie trotzdem erzählt. Aber steht zusammen mit einer anderen Geschichte, der Geschichte über den Frankfurter Auschwitz-Prozess. Für Jurek war der Prozess in gewisser Weise das gute Ende der Geschichte mit der Schüssel und dem ermordeten Kind. Jurek selbst musste 24 Jahre lang auf dieses gute Ende warten. Aber seinen Zuhörern hat er es immer direkt in Anschluss erzählt, in diesen Moment der Stille hinein, als alle im Raum wie erstarrt dasaßen und an diesen kleinen Jungen dachten, der nicht still sein wollte und deshalb erschlagen wurde. Der Zug kommt, brüllt eine Kinderstimme. Sie gehört dem Mädchen, das vorhin geschubst hat. Die Kinder krabbeln durcheinander. Es geht darum, wer neben wem sitzen darf. Alle wollen neben der molligen Erzieherin mit dem lila Schal sitzen. Vielleicht hat er auch so etwas diskutiert, der kleine Junge, wer in der Buchse wegen neben wem liegen soll. Ich steige an einer anderen Tür ein als die Kinder und suche mir ein ruhiges Abteil. Zur Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich auf den Bändern, also jenen Bändern, die mein Vater aufgenommen hat mit Jurek, die Stellen herausgesucht, an denen Jurek über den Auschwitz-Prozess erzählt. In den 90er Jahren gehörte die Geschichte des Prozesses fest zu Jureks Erzählrepertoire. Er sprach auch mit meinem Vater darüber.
Irgendwann gab es in Deutschland ein paar Juristen, vor allem so einen Staatsanwalt, der hat angefangen mit ganzen Auschwitz-Prozessen. Erst gegen die Hauptverbrecher, gegen SS-Leute und so weiter, später gegen Kapos. Und dann ist er gestorben. Es heißt, er hat sich umgebracht, weil fast alle Deutsche gegen das waren, was er da mit den Prozessen gemacht hat. Die wollten überhaupt nicht wissen von solchen Verbrechen.
Du meinst Fritz Bauer?
Ja, guter Mann. Er hat beschlossen zu arbeiten, auch mit polnischen Behörden. Und hat angefordert Zeugen in Polen, ehemalige Häftlinge vor allem.
Und du warst einer dieser Zeugen?
Ja.
Jurek erzählte, dass die polnischen Behörden ihn und die anderen Zeugen überhaupt nicht auf das vorbereitet hätten, was ihn in Deutschland erwartet. Man habe ihm nicht einmal gesagt, worum es genau in diesem Prozess gehen werde und welche Verbrechen
die beiden Capos genau angeklagt seien. Ich bin naiv ins Blau gefahren, sagt Jurek auf den Bändern. Und man hört ihm an, dass er sich hinterher über diese Naivität geärgert hat. Jurek vermutete, dass die polnischen Behörden keine Informationen herausgaben, weil sie sicherstellen wollten, dass die deutsche Seite ihm hinterher nicht vorwürfe, sie hätten Zeugen beeinflusst. Jurek fuhr mit dem Zug nach Frankfurt am Main. Er war in einem guten Hotel untergebracht. Er sagt, dass er am Abend vor dem Prozess in einer feierlichen Stimmung gewesen sei. Es würde Gerechtigkeit geben, wenigstens ein bisschen. Am Morgen, als er zum Gericht fuhr, als er in dem Korridor darauf wartete, aufgerufen zu werden, als er dann den Verhandlungssaal betrat, da war ihm nicht mehr feierlich zumute. Jurek war nervös. Er war noch nie zuvor in einem Gerichtssaal gewesen. Der Richter wies ihm den Platz im Zeugenstand zu. Jurek saß dort allein und nur ein paar Meter entfernt sah er die beiden Angeklagten sitzen, umringt von Anwälten. Jurek erkannte Jupp Windeck, über den er aussagen sollte, sofort wieder. Er hatte immer noch dieselben glasig wirkenden Augen. In Auschwitz hatte Jurek Windeck oft gesehen. Als Windeck dort Lagerkapo war, war Jurek Blockschreiber. Jurek begann nun vor Gericht von Auschwitz zu berichten. Er sagte aus, dass er über Jupp Windeck wisse, dass er als Lagerkapo in Auschwitz täglich Menschen ermordet habe. Oft völlig grundlos oder deshalb, weil diese Menschen wegen der weit verbreiteten Durchfallerkrankungen mehr als einmal am Tag auf der Latrine gewesen waren. Windeck habe das als Sabotage bezeichnet. Jurek sagte aus, dass niemand Windeck gezwungen habe, derart grausam zu sein. Andere Kapos seien längst nicht so grausam gewesen. Das Gericht fragte Jurek, ob er denn selbst Zeuge dieser Morde gewesen sei. Und Jurek sagte, dass er mehrere der Morde selbst gesehen habe und noch von viel mehr Morden gehört habe. Im Lager habe jeder gewusst, dass man sich vor Windeck in Acht nehmen müsse. Er habe sehr oft und sehr grausam geschlagen. Das Gericht sagte, es gehe hier ausschließlich um Mord, alles andere sei verjährt. Der Richter wollte die Namen der Opfer wissen. Das genaue Datum der Morde, den genauen Tathergang, Namen weiterer Zeugen. Jurek sagt auf den Bändern, er habe in diesem Moment erst gemerkt, wie verschwommen seine eigenen Erinnerungen sind. Was wusste er aus Büchern? Was aus der eigenen Erinnerung? Er bekam große Angst, etwas Falsches zu sagen. Die Ereignisse lagen ja schon fast 25 Jahre zurück. Und dass ein Kapo einen Häftling erschlägt, war in Auschwitz nichts Besonderes, etwas Alltägliches. Man hatte sich kein Datum gemerkt, hatte keinen Kalender. Aber nun stand er als Zeuge vor Gericht. Er hatte versprochen, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Und wusste plötzlich selbst nicht mehr so genau, was die Wahrheit ist. Ich habe dann gesagt, dass ich nur sagen kann, dass es grausam war und dass die schlimmsten Verhältnisse wurden in Auschwitz aufgebaut. Mit Hilfe von Leuten wie Windeck, damit die Häftlinge am meisten dulden, ehe sie getötet werden, erzählt Jurek. Jurek sagt, die vier Anwälte des Angeklagten hätten ihn daraufhin regelrecht angebrüllt. Was er erzähle, seien keine Fakten. Er erzähle Auschwitz-Prosa. Er solle nun bitte endlich zu den Fakten kommen. Jurek sagt, dass sein Kopf angesichts dieses deutschen Gebrülls ganz leer wurde. Er war sicher, dass die Anwälte sich so aufführten, um ihn einzuschüchtern, um ihn zu verunsichern, um dafür zu sorgen, dass er sich in Widersprüche verwickelte, dass er Details aussagte, an die er sich eigentlich nicht genau genug erinnern konnte. Und dass sie ihm dann nachweisen würden, dass das falsch war. Dadurch würde dann seine ganze Aussage, seine ganze Geschichte wertlos. Jurek sagt, er habe sich richtig bedroht gefühlt von diesen Anwälten. Schließlich wandte sich Jurek an den Richter. Ich habe gesagt, dass das Gericht dass ich das Gericht dringend darum bitte, mich unter Schutz zu nehmen wegen solchem Ton, weil ich seit Auschwitz sehr nervös bin, krank die ganze Zeit und nicht in der Lage, eine sachliche Aussage zu machen, wenn man mich so anschreit. Und dass ich außerdem bitte um eine Pause, um wieder aufzubauen, Ordnung, innerlich. Das Gericht habe daraufhin eine Pause von 10 Minuten eingesetzt. Fast alle seien während dieser Pause im Saal geblieben. Nur ein paar Zuschauer, er und Windeck, seien hinausgegangen auf den Korridor. Dieser Windeck habe sich völlig frei bewegen können, obwohl er des mehr als 100-fachen Mordes angeklagt war. Aber Windeck war nicht in Untersuchungshaft genommen worden und trug auch keine Handschellen. Wegen einer Krankheit hatte ihm das Gericht für die Zeit des Prozesses Haftverschonung gewährt. Windeck spazierte also in der Prozesspause rauchend auf dem Korridor auf und ab. Auch Jurek rauchte und ging dabei auf und ab. In der Mitte des Flurs trafen sie sich jedes Mal. Windeck sah Jurek dabei völlig unverwandt an. Er hat ironisch auf mich geschaut, mit solchen leichten Grinsen und war absolut sicher, dass ihm nichts passiert. Das hat mich sehr geärgert, diese provokatorischen Blicke. Jurek ging zurück in den Gerichtssaal, setzte sich in eine Ecke und überlegte, was war das mit Windeck und diesen Kindern? Jurek konnte sich nicht mehr erinnern, sein Gedächtnis hatte die grausame Szene verdrängt. Aber er wusste noch, dass da etwas war. Jurek verfluchte seinen eigenen Kopf, sein Gedächtnis. So viele Jahre hat er versucht zu vergessen, zumindest die schlimmsten Grausamkeiten. Aber sie hatten sich immer wieder in seinen Kopf gedrängt. Nun wollte er sich erinnern, musste sich erinnern an jedes Detail. Aber auf einmal war alles verschwunden. Nur das Allgemeine war geblieben, keine Details. Und Jurek war sicher, dass es all seinen Kollegen, den anderen ehemaligen Häftlingen, genauso gehen würde. Und er fürchtete, dass Windeck deshalb am Ende überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen werden würde. Die 10 Minuten Prozesspause waren bald um. Die Richter kamen wieder in den Saal, alle erhoben sich, die Gespräche verstummten. Und da, plötzlich, erzählte Jurek, habe er diese Szene wieder vor Augen gehabt. Ganz genau, Bild für Bild, wie Mengele und Windeck in den Block kommen, wie Windeck brüllt, wie alle still werden und der kleine ungarische Junge nicht aufhört, mit seinem Nachbarn zu quatschen und wie Windeck die große, schwere Schüssel wirft, direkt auf den Kopf des Jungen, wie der Junge mit aufgeplatztem Schädel daliegt. Jurek sagt auf den Bändern, er habe all das dem Gericht geschildert, ganz plastisch. Genauso wie es ihm nun vor das innere Auge trat. Jurek hatte bis dahin nie mehr an diese Szene gedacht, hatte nie von ihr erzählt, aber plötzlich war sie wieder da. Einer der Richter habe nachgefragt. Er erkundigte sich nach dem Gewicht der Schüssel und ob Windeck denn keinen leichteren Gegenstand hätte werfen können. Wenn es ihm doch darum gegangen sei, für Ruhe zu sorgen. Eine Blechschüssel zum Beispiel wäre leichter gewesen. Solche Details waren wichtig damals vor Gericht, denn es ging ja darum, Windeck des Mordes zu überführen. Nur wenn Windeck aus niedrigen Motiven gehandelt hatte und vorsätzlich war das Mord. Jurek wurde auch gefragt, wie der kleine Junge ausgesehen habe und ob er selbst überprüft habe, ob der Junge wirklich tot war. Jurek antwortete. Wenn Jurek von dem Prozess erzählte, dann spürte man immer, wie stolz er war, dass er all diese Fragen beantworten konnte, dass sein Gedächtnis ihn im entscheidenden Moment nicht im Stich ließ, dass er sich an jedes Detail erinnerte, bis das Gericht keine Fragen mehr hatte und auch die Verteidiger nicht, die gemerkt hatten, dass sie Jurek nicht aus der Ruhe bringen konnten. Windeck wurde verurteilt zu lebenslänglich. Mit diesem Satz beendete Jurek die Erzählung über den Prozess immer. Das war das gute Ende der schrecklichen Geschichte. Der Tod des kleinen Jungen war nicht völlig sinnlos, denn er hatte dafür gesorgt, dass ein Massenmörder hinter Gitter kam, der sonst nicht hätte verurteilt werden können. Ich glaube, nur deshalb, wegen dieses Endes, war die Geschichte in Jureks Repertoire geblieben. Denn sonst hat er doch eigentlich nur Geschichten erzählt, die einen Funken Hoffnung enthalten. Trotzdem. Für mich hat die Erzählung über den Prozess, die ich sehr oft gehört habe, immer etwas Beklemmendes. Ganz einfach, weil sie erahnen ließ, was hinter den Geschichten, die Jurek über Auschwitz normalerweise erzählte, eine noch viel grausamere Wahrheit verborgen war. Eine Wahrheit, die Jurek weitgehend verdrängt hatte, wahrscheinlich verdrängen musste, um überhaupt weiterleben zu können. Wie viele solche Morde wird Jurek wohl gesehen haben, wenn ihm ein so grausamer Mord an einem Kind nicht für alle Zeit im Gedächtnis blieb? Das heißt, eigentlich war ihm die Geschichte ja im Gedächtnis geblieben, aber eben irgendwo tief vergraben im Unterbewusstsein. Wie viele solcher Geschichten lauerten dort noch? Und kamen sie manchmal hervor? Im Schlaf zum Beispiel oder im Fieber? Oder auch einfach nur, wenn er eine schwere alte Porzellanschüssel sah? Ja. Das ist die Geschichte vom Auschwitz-Prozess und ich bin dann wirklich in dieses Archiv gegangen natürlich. Ich habe dir schon erzählt, wie ich auf dem Weg war. Und ich habe die Akten gelesen und ich habe dann nochmal was sehr Trauriges erfahren. Denn Jurek hat ja immer die Geschichte so erzählt, dass seine Erzählung der Verurteilungsgrund war. Dass dank seiner Erzählung über den Jungen, über den Tod dieses Jungen Windeck verurteilt werden konnte, zu lebenslänglich. Und dann habe ich in den Akten nachgelesen und wirklich, es war so, dass Jurek hat sich gut erinnert, dass in den Akten kann man ja jede Prozesspause und so verfolgen, es war so, dass Jurek zuerst befragt wurde, offensichtlich sehr in die Defensive geriet. Dann gab es eine Pause. In der Akte steht allerdings, dass nicht Jurek diese Pause beantragt hat, sondern der Verteidiger. Was vielleicht schon ein Unterschied ist. Dann gab es diese Pause und danach hat Jurek diese Geschichte wirklich erzählt. Aber in Wirklichkeit war es so, dass das Gericht diese Geschichte für als nicht glaubwürdig eingestuft hat. Und zwar als nicht glaubwürdig, weil ein anderer Häftling ausgesagt hat, dass es keine solche Schüsseln in Auschwitz gab, der dann danach gefragt wurde, ob er sich erinnern kann, dass es große, schwere Porzellanschüsseln in Auschwitz gab. Und er konnte sich nicht erinnern. Es war Grund genug, diese Geschichte für wertlos zu erklären. Und ich fand es wahnsinnig traurig, das nachträglich so zu lesen. Und Windeck wurde wirklich verurteilt und ich habe mir dann überlegt, warum das so traurig für mich ist. Und es war zum einen traurig, weil dieser Tod eben doch sinnlos war und zum anderen, weil ich gemerkt habe, dass Jurek in seiner Erinnerung, es kann auch sein, dass er die Urteilsbegründung nie ganz gelesen hat, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil er hat diesen Prozess unglaublich aufmerksam verfolgt. Aber dass Jurek in seiner Erinnerung seine eigene Aussage wichtiger gemacht hat. Und ich glaube, das hat er nicht gemacht, weil er sich wichtig machen wollte, sondern weil er allem einen Sinn geben wollte. Auch der Erinnerung an diesen Tod und weil er dieser Geschichte eine positive Wendung geben wollte. Und ich habe dann unter anderem deshalb angefangen, nachzudenken darüber, wie Jurek seine Geschichten erzählt hat, warum er sie immer mit einem guten Ende erzählt hat. Ob das war, weil seine Zuhörer das sonst nicht ertragen hätten, ob das vielleicht auch war, weil er selber sonst nicht ertragen hätte. Und habe angefangen, Jureks Geschichten zu vergleichen. Ich konnte das, weil ich auf meiner Reise, auf meiner Spurensuche, die mich kreuz und quer durch Deutschland und Polen geführt hat, Erzählungen von Jurek aus verschiedenen Jahrzehnten zusammensammeln konnte. Jurek hat Mitte der 60er Jahre, nachdem er 20 Jahre lang nicht über Auschwitz sprechen wollte, mit niemand, der Mitte der 60er Jahre angefangen, mit deutschen Gruppen zu arbeiten und denen zu erzählen. Und das erste Tonband, das ich gefunden habe, stammte eben aus dieser Zeit. Und Jurek erzählt darauf ganz anders als später. Die Geschichten sind noch viel grausamer als die Geschichten, die er mir erzählt hat und die ich schon als unerträglich grausam empfunden habe. Und diese Geschichten haben noch nicht diesen Spannungsbogen. Später hatten die Geschichten nämlich immer den Spannungsbogen, dass sie damit anfingen, dass es Jurek sehr schlecht ging und damit endeten, wie entweder ein Kamerad ihm geholfen hat oder er sich selber zu helfen wusste, wie irgendwie er gerettet wurde. Es waren alles Geschichten von Rettungen. Und diese Geschichten waren bestimmt nicht erfunden. Ich glaube nicht, dass Jurek sozusagen gelogen hat, aber ich glaube, dass er was gemacht hat, was Menschen wahrscheinlich oft machen und was wahrscheinlich fast überlebensnotwendig ist, nämlich aus seinen Erinnerungen Geschichten herausgeschält, mit denen er weiterleben konnte und die er erzählen konnte. Also eine Psychologin hat zu mir gesagt, dass Führer genau das gemacht hat, nachdem sie mein Buch gelesen hat, was man mit traumatisierten Patienten macht. Dass die so lange immer wieder erzählen sollen, bis sie eine Version ihrer Erinnerung haben, mit der sie weiterleben können, die erzählbar für sie ist und lebbar ist. Und das merkt man an Güreks Geschichten auch wirklich sozusagen an ganz einfachen Dingen. Zum Beispiel in den alten Erzählungen von 1965 hat er fast nur passiv über sich gesprochen. Also ich wurde gebracht, ich wurde gestellt, ich wurde geschlagen. Und später, als er in den 90er Jahren die gleichen Geschichten erzählt hat, hat er immer so ganz abstrakt erzählt, so es war ein ganz großer Transport, es waren über 100 Häftlinge, die alle gepfercht wurden in einen einzigen Viehwaggon und es gab fast keine Luft, es war fast, als ob er das nur angeguckt hätte von außen. Es gab fast keine Luft, wir hatten Angst zu ersticken. Und dann hat er erzählt, aber dann habe ich ein kleines Astloch gefunden und habe mich immer mit dem Mund an dieses Loch gepresst und plötzlich war er wieder ich, aber er hat nur von sich, er hat nur ich gesagt, in den Situationen, wo er sich zu helfen wusste. Und um so ein bisschen zu zeigen, wie Jurek erzählt hat, habe ich jetzt noch seine absolute Lieblingsgeschichte rausgesucht, die der Herr Lindner jetzt auch netterweise noch vorliest.
1944 war ich an einem Außenlager in einer Autowerkstatt beschäftigt. Das war schon nicht mehr in Auschwitz, da war ich schon deportiert worden, nach Westen, weil die Rote Armee vorrückte. Der Meister dort, ein deutscher Ingenieur, war anständig. Er hat uns nicht geschlagen, sie zu uns gesagt. Und er war ein hervorragender Fachmann für Motoren, von dem ich gelernt habe, wie man einen deutschen Motor repariert. Aber zu essen bekamen wir damals fast nichts. Wir waren fast gestorben vor Hunger. Da habe ich einmal den Mut zusammengenommen und den Meister gebeten, dass er mit mir geht zu einem Wagen, von welchem ich die Haube aufgehoben habe, damit wir irgendwie versteckt sein können in dem Gespräch. Dann habe ich gesagt, Herr Meister, Krieg ist zu Ende. Krieg ist verloren von Deutschland. Und viele Leute werden bald verantwortlich dafür gemacht werden, wie sie behandelt haben, die Gefangenen. Aber Sie haben hier in dieser Werkstatt uns Häftlinge und wir wissen, dass Sie ein fabelhafter Mensch sind, uns immer anständig behandelt und betrachtet. Wofür ich herzlich möchte mich bedanken bei der Gelegenheit im Namen unserer Truppe hier. Und wir bitten Sie, dass Sie für uns etwas Essbares organisieren zusätzlich, weil wir schon nicht mehr Kräfte haben, um zu arbeiten. Ohne zusätzliches Essen werden wir sterben. Und die Wahrheit über Sie niemandem sagen können nach dem Kriege. Und anstatt sich zu freuen, hat er mir übel genommen das und hat geschrien, dass er sofort zur politischen Abteilung gehen muss und melden, dass ich gesagt habe, dass er Krieg verloren ist. Ich habe ihm geantwortet, wovor kann ich Angst haben? Eigentlich, ich brauche noch 2-3 Tage und krepiere auch so. Er hat kein Wort dann gesagt. Mit Wut ging er zu seinem Büro und knallte die Tür. Aber er ging nicht zur Gestapo. Und da haben wir gemerkt, dass meine Worte doch in ihn gedrungen sind. Am nächsten Morgen kam er gefahren mit seinem Wagen mitten in die Garage. Und er schaute auffordernd auf mich und ging ins Büro. Im Kofferraum fanden wir einen 80 Kilo Sack Kartoffeln. Wir brieten sie in Maschinenöl. Wir verhungerten nicht.
Ja, das ist fast Applaus wert, diese Geschichte von mir. Also das war Jureks absolute Lieblingsgeschichte. Die hat er ganz, ganz oft erzählt. Und ich glaube, er hat die so oft erzählt, weil das eine Geschichte ist, in der er eben kein ohnmächtiges Opfer ist, in der er, obwohl er eigentlich in einer völlig aussichtslosen Situation war, in der er nichts hatte, trotzdem sich noch zu helfen wusste. Und zwar damit, dass er irgendwie sich eine andere Situation noch vorstellen konnte, noch jenseits seiner Situation denken konnte. Und damit, nur mit diesen Gedanken und mit dieser Vorstellungskraft, den deutschen Meister erpressen konnte letztlich. Weil letztlich ist das eine Erpressung, zu sagen, entweder sie geben uns zu essen und dann sagen wir für sie aus oder nicht und dann sagen wir auch nicht für sie aus, dann kann es auch schlecht ausgehen für sie. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, sehr typisch für die Art ist, wie Jurek erzählt hat in den letzten Jahren seines Lebens und die vielleicht zeigen, wie er, soweit man es überhaupt kann, diese 4 Jahre in Auschwitz aufgearbeitet hat oder durchgearbeitet hat und immer wieder durchgearbeitet hat mit jedem Erzählen neu. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Also wir können da gleich auch noch drüber diskutieren. Das ist, man kann sagen, das ist Wahrheit, Verfälschung. Man kann sagen, das ist Verarbeitung. Es ist wahrscheinlich wirklich beides. Man kann auch sagen, es ist was sehr Menschliches, was wir wahrscheinlich alle machen und tun und versuchen. Auf jeden Fall glaube ich, dass es eine riesige Leistung auf eine Art war und vielleicht so die Leistung in seinem Leben, dass er das verarbeiten und erzählbar machen konnte und weitergebbar und aufnehmbar machen konnte. Und zu allerletzt will ich jetzt noch eine ganz kurze Stelle lesen und die handelt von seinem Sohn, weil das große Paradox in Jureks Leben ist, wie ich vorher schon gesagt habe, warum er 10.000 jungen Deutschen immerzu erzählt hat von Auschwitz und seinem eigenen Sohn nie erzählt hat über diese Zeit. Deshalb jetzt noch eine kurze Stelle über Tomek Chronowski. Ich schiebe den Anruf vor mir her, wochenlang. Ich weiß, dass mir die Antwort auf die Fragen, die nun noch bleiben, nur Tomek, Jureks einziger Sohn, geben kann. Aber ich weiß auch, wie schwierig ihr Verhältnis war. Trotzdem, ich muss Tomeks Geschichte anhören, und zwar so unvoreingenommen, wie es irgend geht. Denn sonst werde ich niemals verstehen, warum zwischen Jurek und Tomek Schweigen herrschte und warum sie sich nicht versöhnen konnten. Als ich endlich Tomeks amerikanische Handynummer wähle, bin ich sehr nervös. Ich habe im Internet die Zeitzonen ausklamüsert und lange überlegt, was wohl die beste Uhrzeit ist, um ihn zu erreichen. Es ist schon sehr spät in der ersten warmen Frühlingsnacht. Ich habe die Tür zu meinem Arbeitszimmer geschlossen und meine Mitbewohner gebeten, die Musik in der Küche leise zu drehen. Und vor mir liegt ein Zettel, auf den ich mir ganz genau aufgeschrieben habe, was ich zu Tomek sagen will. Tomek weiß sofort, wer am Apparat ist.
Du bist das Mädchen, das auf der Beerdigung meines Vaters geweint hat? Du bist das Mädchen, das auf der Beerdigung meines Vaters geweint hat, oder?
Tomek, ich kann nicht aufhören, an Jurek zu denken. Er war ein wichtiger Freund für mich. Aber ich denke nicht nur deshalb an ihn. Ich denke auch an ihn, weil es so vieles gibt, was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch so vertrauensvoll und großzügig sein kann und gleichzeitig so misstrauisch. Ich verstehe nicht, wie er für mich so ein wunderbarer Ersatzgroßvater sein konnte und zugleich für dich so ein schwieriger Vater. Und ich verstehe so vieles nicht und ich habe mir gedacht, dass ich versuchen sollte, ein Buch über Jurek zu schreiben, um alles besser zu verstehen. Nicht nur über deinen Vater, sondern irgendwie auch etwas über das 20. Jahrhundert insgesamt und über die Deutschen und über die Polen und über die Menschen überhaupt.
Hör zu, ich bin im Walmart und kaufe Motoröl. Ruf mich in einer halben Stunde bitte wieder an.
Als ich Tomek wieder anrufe, sagt er, er sitze nun im Truck. Er sei irgendwo im Mittleren Westen unterwegs, die Straße sei frei und er könne jetzt sprechen. Ich bin noch nervöser als beim ersten Anlauf. Mir ist peinlich, dass ich einen wildfremden Mann auf seinem Handy angerufen habe und ihm irgendwo zwischen den Regalen des Supermarkts etwas über das 20. Jahrhundert insgesamt, seinen Vater und die Menschen überhaupt erzählt habe. Ich versuche, den verpassten Einstieg Smalltalk nachzuholen und frage Tomek, wie es seinen Kindern gehe. Tomek ignoriert diese Frage. Er sagt, ich denke in letzter Zeit auch immerzu an ihn, vor allem im Truck. Ich werde den Gedanken an Jurek nicht los. Komm nach Amerika, mach eine Tour mit mir, ich denke laut und dann schreibst du dein Buch. Ja, ganz genau das haben wir dann gemacht. Ja, genau das haben wir gemacht. Und jetzt machen wir, glaube ich, eine Pause und dann stehe ich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ne?
Genau. Ja, oder?